Heute Morgen predige ich über Johannes, Kapitel 15, Vers 9 bis 17. Johannes, Kapitel 15, Vers 9 bis 17. Das sagt Jesus am Abend vor seinem Tod. Das, am Ende sagt man ja immer das, was einem wichtig ist. Er redet da mit seinen Freunden. Wie mich der Vater geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht tragt und dass eure Frucht bleibe, damit euch der Vater gebe, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Das gebiete ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Hier geht es um Erwählung. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich denke, dass viele von uns die Qual der Wahl kennen. Da will man ein neues Kostüm kaufen. Wo geht man denn überhaupt hin, um es zu holen? Wie soll es aussehen? Wie lang? Welche Farbe? Welches Muster? Oder eine neue Staubsauger? Oder was weiß ich, vielleicht eine neue Stereoanlage. Wie viel kann man ausgeben? Wie viel Watt sollen die Verstärker haben? Oder ein Urlaubsziel. Schwieriger wird es noch, wenn es um einen neuen Beruf geht. Welchen Beruf soll ich denn ergreifen? Welcher Beruf macht mir Spaß? Welcher hat denn noch Chancen, dass ich auch einen Arbeitsplatz kriege? Und noch schwieriger, wenn es um einen Partner geht. Wie finde ich den Partner, der zu mir passt im Leben, mit dem ich dann auch über die Runden komme und mich freue? Oder wenn einer einen neuen Mieter sucht, nach welchem Gesichtspunkt soll ich den denn aussuchen? Mit Hund und ohne Kind oder mit Kind und ohne Hund oder wie auch immer? Oder wenn jemand Mitarbeiter sucht für seine Firma, wie soll er die denn finden, nach welchen Gesichtspunkten? Überall stehen wir immer wieder vor der Wahl für andere und manchmal geht es auch für uns selbst um eine Wahl, dass wir irgendwo ausgewählt werden könnten. Die Gesichtspunkte sind sehr verschieden. Wenn ich Sachen brauche, geht es um Haltbarkeit, um Schönheit, um Preis, um Gewicht. Wenn es Personen sind, wird es schon schwieriger. Ich hörte gerade von einem jungen Paar, jungen Familie, die sagten von der Wohnung, die dann durch sie frei wurde, weil sie umgezogen waren, der Vermieter war ganz ratlos. Da kamen 40 Leute, 40 Paare, um sich seine Wohnung anzugucken. Und am Nachmittag war er so erschlagen, dass er gar nicht mehr wusste, worin unterscheiden sich denn diese 40? Wie soll ich denn da einen rausdeuten? Und da kam zum Glück noch einer und den hat er dann genommen. Ja, oder nehmen wir einen, der eine Fußballnationalmannschaft aufstellen soll. Nach welchen Kriterien stellt er die Leute auf? Nicht nur, wie gut sind sie, sondern auch, können sie mit dem anderen zusammenspielen? Werden sie gerade bei diesem Gegenspieler der Richtige sein? Wie macht das Jesus? Nach welchen Gesichtspunkten wählt er seine Leute aus? Ich will ein ganzes Beispielkette bringen von Menschen, die ich persönlich kenne oder deren Lebensumstände ich kennenlernte, die Jesus erwählt hat. Das ist ein ruhiger Konfirmand. Man denkt immer, dass er so ein bisschen daneben steht, nicht so ganz beteiligt ist. Aber in dieser Stille hört er Gottes Wort und sagt Ja dazu. Da ist jemand, der durch Fortbildung psychisch irgendwo durcheinander kam. Es gibt ja heute so merkwürdige Fortbildungskurse für Manager, so mit mentalem Training, wo es gar nicht mehr um Organisationsformen geht, sondern um, was weiß ich, Psychotechniken. Und nicht mehr so richtig wusste, was ist denn oben und unten? Und da hat Jesus ihn neu auf die Beine gestellt und gezeigt, was unten und oben ist. Da sind Eltern, die entdecken, dass sie das Wichtigste ihren Kindern gar nicht mitgegeben haben, nämlich diesen persönlichen Glauben an Jesus, dass den ihre Kinder woanders herbekamen Und die Eltern folgen jetzt diesen Spuren ihrer Kinder, indem sie an Jesus glauben. Dass jemand, der sich in einem Lebensgebiet übernommen hat, finanziell zum Beispiel, und dadurch große Sorgen bekommt und Jesus findet, der einem Sorgen abnimmt und vielleicht auch hilft, weiterzukommen. Dass jemand, der entdeckt, dass seine Tochter Alkoholiker geworden ist und die Eltern sind sehr bestürzt und suchen Hilfe für ihre Tochter und finden sie für sich selbst, indem sie Jesus kennenlernen. Als eine Frau, die vor ihrem Selbstmord sagt, den Strick hatte sie schon besorgt, vor dem Selbstmord sagt, ich kann es auch noch mit Gott versuchen. Fehlschlagen kann sowieso nichts mehr. Und dann lebt sie mit Jesus. Dass ein Erfolgsmensch, der nur gearbeitet hat und plötzlich durch eine Krankheit lahmgelegt ist und entdeckt, da ist ja jemand, der mehr kann als ich und sich ihm anvertraut. Dass ein christlicher Mitarbeiter, der in einer Gemeinde schon lange dabei war und mitgearbeitet hat, aber er hatte nie Glaubensgewissheit. Und jetzt lernt er Jesus kennen und weiß plötzlich, für wen er arbeitet und wer hinter ihm steht. Dass ein Student, der auf seine vielen Fragen ohne Antwort endlich eine Antwort findet, durch Jesus. Die Liste könnten Sie vielleicht aus Ihrem persönlichen Erfahrungsbereich fortsetzen. Jesus erwählt Menschen ganz persönlich. Das Wort erwählen, griechisch eklegomai, heißt eigentlich auslesen, eine Auslese treffen, herauslesen. Jetzt ist die Frage, wie liest denn Jesus, nach welchen Gesichtspunkten liest er Leute heraus? Da hat der Paulus eine Aufstellung von 5 Punkten in 1. Korinther 1, Vers 27, sagt er, was schwach ist, hat Gott erwählt, was töricht ist, was verachtet ist, was niedrig geboren, was nichts gilt. Von den vielen Beispielen, die ich brachte, waren viele schwach, in einer schwachen Position. Gott hat sie gerufen. Was töricht ist, manchmal denkt man, der kapiert nicht so alles im Leben, aber das Wichtigste nimmt er an, diese Beziehung zu Jesus. Was verachtet ist, erstaunlich, viele Menschen verachten sich selbst. Viele Menschen verachten sich selbst. Und das hat Jesus auch erwählt und sagt, du bist geliebt von mir. Was niedrig geboren ist, oh, bei uns gibt es keinen Adel mehr und wenn es ihn gibt, hat er nicht mehr viel Bedeutung. Aber ist nicht auch manche niedrig geboren, auch in seinen eigenen Augen, vielleicht als uneheliches Kind auf die Welt gekommen? Vielleicht wollten seine Eltern ihn abtreiben und haben den Termin verpasst und er ist dann doch geboren worden oder irgendetwas lief schief. Derjenige, der nichts gilt, ist von Gott erwählt. Mancher sagt, ach, du bist eine Null, du bist nichts. Aber Gott sagt, nein, ich liebe dich und du bist sehr wertvoll für mich. Jesus wählt Menschen, bei denen er eine Aufnahmebereitschaft findet und eine Bedürftigkeit. Und das gilt auch für jeden heute Morgen hier, der Jesus vielleicht noch nicht so persönlich kennt. Jesus achtet nicht auf deinen Charakter. Er achtet nicht auf all das, was du erreicht hast bisher oder was die Menschen von dir halten, sondern er achtet darauf, ob du aufnahmebereit bist für ihn, ob du seiner bedarfst. Und dann wird er dich erwählen. Wir sind in ihm erwählt vor Grundlegung der Welt, das heißt zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Ehe Jesus seine Jünger dann später rief, hat er eine ganze Nacht gebetet. Wahrscheinlich hat er mit Gott, mit seinem Vater über jeden Einzelnen gesprochen, ehe er ihn dann am nächsten Tag mit Namen rief. Und das finde ich das Schöne, dass das Jesus auch heute noch tun kann, dass er jemand sagt, weißt du, ich kenne dich und deshalb wäre es doch gut, wenn du mich auch kennenlernst. Jede Erwählung ist ein Neuanfang. Wenn Jesus dich erwählt, wirst du ein Glied in seiner Familie. Du gewinnst eine obere Heimat, indem du jetzt ewiges Leben gewinnst, eine bleibende Verbindung zu Gott mit Jesus im Herzen. Der Heilige Geist kommt in dein Leben. Du fängst an, zu Gottes Ehre zu leben, nicht nur um dich selbst zu kreisen, zur eigenen Ehre, sondern zu Gottes Ehre zu leben. Und er fängt an, dein Leben umzugestalten. Das bedeutet viel Freude, aber auch Kampf und Zerbruch. Denn unser Leben sieht ja nicht Jesus ähnlich und deshalb muss er da ziemlich viel verändern. Wenn jemand erwählt ist oder wird, bekommt er immer Verantwortung. Ich vermute, dass unter uns viele Leute sind, die für irgendetwas erwählt wurden. Da gibt es einen Klassensprecher, da gibt es vielleicht einen Schulsprecher oder einen Elternbeirat, da gibt es einen Kirchenvorsteher, da gibt es einen politischen Mandatsträger, da gibt es irgendein Vorstandsmitglied, lauter Leute, die gewählt wurden. Und an der Stelle hat jeder, der gewählt wurde, auch ein Stück Verantwortung bekommen. Jeder, der gewählt wurde, bekam ein Stück Verantwortung und darin unterscheidet er sich von denen, die nicht gewählt wurden. Und er ist jetzt verantwortlich demjenigen, der ihn gewählt hat. Der Politiker, sein Mandatsgeber und der Christ, Christus, den erwählt hat. Und dann sagt Jesus, dass er uns erwählt hat, um sein Wort zu halten. Ein neuer Umgang mit Gottes Wort kennzeichnet Christen. Ist Ihre Bibel in Betrieb oder steht sie im Schrank? Daran zeigt sich oft schon das Verhältnis zu Jesus. Entschuldigung, wenn ihr gekommen seid, nur um zu reden, dann geht doch bitte raus und unterhaltet euch draußen. Ja, wenn es nicht so ist, dann seid bitte ruhig. Das stört mich sehr. Jesus erwählt Menschen zu einem neuen Umgang mit seinem Wort. Und dieses Wort ist so wichtig, dass ich es jeden Tag gerne lese und darüber nachdenke und bete. Er erwählt zu einem neuen Umgang mit Christen untereinander und sagt, dass sie einander lieben sollen. Und dann sagt er, geht hin. Und dieses Hingehen ist dann das Hingehen in die Welt, in die Verantwortungsbereiche, die er darüber hinaus öffnet und gibt. Jesus möchte also Glauben haben an ihn, Gemeinschaft untereinander und einen Dienst in der Welt, in die er uns sendet. Und dann sagt er, dass wir Frucht bringen, die bleibt. Frucht bringen, hingehen und Frucht bringen, die bleibt. Das ist die Frage, welche Frucht bleibt denn im Leben? Zunächst, Frucht wächst. Das ist nichts, was man herstellt mit Pfeile oder Messer oder sonst etwas oder einem Werkzeug. Sie wächst oft langsam, aber dann ist sie da und wird reif. So möchte Jesus in unserem Leben Dinge wachsen lassen, die wichtig sind für ihn. Und das Einzige, was bleibt, ist Liebe. Alles andere wird im Leben irgendwann zu Ende sein. Die Liebe ist das Einzige, was in die Ewigkeit hinübergeht. In der Bibel steht, die Liebe hört niemals auf. Alles andere ist auch wichtig, aber das, was aus Liebe geschieht, das bleibt, hat Ewigkeitswert. Es gilt für jedes Gespräch aus Liebe geführt, für alle Gebete in Liebe gebetet, für alle Zuwendung zu Menschen aus Liebe, für alle Organisation in Übereinstimmung mit ihm, für alle Zeiteinteilung, für alles Zeugnis durch Wort und Tat, das er gibt. Erwählung bedeutet Beauftragung. Beauftragung, ein Zeuge zu sein für Jesus. Jeder, der Jesus kennt, wird ihn bekennen. Jeder, der Jesus kennt, wird ihn bekennen. Es war für mich mal ein Aha-Erlebnis, als ich entdeckte, ich bekenne eigentlich Jesus nicht. Warum? Weil ich ihn nicht kenne. Aber ich habe ihn kennengelernt und seit der Zeit rede ich gerne von ihm und bete darum, dass er mein Leben gebraucht und auch einsetzt und verändert. Jeder Christ ist erwählt, ein Zeuge zu sein, das heißt, die Wahrheit, die er kennengelernt hatte, weiterzugeben, nicht nur mit Worten, sondern auch durch sein Wesen und seine Tat. Jeder Christ ist ein Priester. Priester sind dazu da, um zu beten und Gottes Wort zu entfalten. Priester sind dazu da, um zu beten und Gottes Wort zu entfalten. Das heißt, Jesus möchte dich zu einem Beter werden lassen und einer, der sein Wort kennenlernt und es auch in seinem Leben entfaltet. Nicht unbedingt, indem er es vorliest, sondern indem er es anwendet und gegebenenfalls auch weitergibt. Und dann erwählt er auch zu besonderen Aufgaben. Er sagt, geh doch hin und mache Besuche. Geh doch hin ans Telefon und rufe jemand an. Geh doch hin und triff dich morgens vor der Arbeit mit einem anderen zum Gebet. Geh doch hin und lade jemand ein, mit in deinen Hausbibelkreis zu kommen. Geh doch hin und organisiere das, was ich dir verdeutliche zu tun. Jeder Christ wird von Jesus in irgendeine Verantwortung geführt, ist meine persönliche Überzeugung. Jeder Christ wird von Jesus in irgendeine Verantwortung hineingeführt, weil er ihn ja erwählt hat, und eine Erwählung ist nie dazu da, dass man sagt, oh, der ist jetzt Schönheitskönig der Christen oder sowas, sondern dass er dazu da ist, etwas zu tun. Und dann sagt er, dass er hingeht und Frucht bringt, dass eure Frucht bleibe und dass euch der Vater gebe, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Hingehen bedeutet auch Kontakte knüpfen. Wir freuen uns, dass wir eine Gemeinde sind, die unter anderem auch Missionare unterstützt. Aber mein Verlangen ist eigentlich seit langer Zeit, dass wir nicht nur eine Gemeinde sind, die Missionare unterstützt, sondern auch eine Gemeinde, die Missionare sendet. Das ist ein großer Unterschied, ob ich nur Leute unterstütze oder ob ich sie sende als Gemeinde. Und ich denke, dass Jesus uns auch hier weiterführt. Und Ansätze sind ja schon da, dass zum Beispiel eine Familie in Uganda arbeitet oder auch andere sich vorbereiten. Aber die Frage ist, wie sieht unser Zeugnis als Christen am Ort aus? Sind wir da auch Leute, die hingehen? Oder nur Leute, die sagen, kommt doch her, wenn ihr was hören wollt? Christen sind Beter, damit euch der Vater gebe, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Das finde ich gut. Wenn jemand zum Glauben kommt, wird er merken, Gott erhört Gebete. Und die größte Gebetserhörung ist die, dass ich Jesus ins Herz bekomme und ewiges Leben habe. Und dann hatten viele, die anfangen, die zum ersten Mal Ja sagen, ja, ich bin erwählt, haben beglückende Anfangserfahrungen in ihrem Glaubensleben. Oft strahlen die eine Freude aus, wo man so als, sage mal, länger gedienter Christ fast ein bisschen neidisch wird. Denkt, dem fliegt so alles zu und du gehst da so ein bisschen, manchmal auch müde voran. Da hörte ich vor kurzem eine nette Formulierung, da sagte jemand, der Hirte trägt so die kleinen Lämmer auf der Schulter. So diese neuen Gläubigen, die trägt er, während die alten wieder, die müssen dann selber laufen. Das heißt, die müssen sich selbst fortbewegen in ihrem Glaubensleben. Deshalb haben diese neuen Gläubigen oft so einen Aufschwung und vielleicht eine ganz neue Freude, die manchen Älteren so ein bisschen schon wieder abhanden gekommen ist. Jesus schenkt Gebetsziele, dass man plötzlich anfängt, für irgendeinen Punkt im Leben zu beten, wo man merkt, er ist nicht in Ordnung. Solange bis man merkt, eben fängt es an, sich zu klären, zu lösen. Er gibt uns Verantwortung für andere im Gebet, manchmal jahrelang, manchmal jahrzehntelang für jemand treu zu beten, sei es, dass er zum Glauben kommt oder dass er als christlicher Mitarbeiter sich auch bewährt und gut eingesetzt wird. Und dann heißt es hier, dass der Vater euch gebe, um was ihr in meinem Namen bittet. Da steht nicht, dass der Vater dir gebe, um was du in meinem Namen bittest, dass der Vater euch gebe, um was ihr in meinem Namen bittet. Das heißt, dieses Gebet ist auch ein gemeinsames Geschehen. Gut, hier so im Gottesdienst beten wir gemeinsam das Vaterunser. Das ist sicher nicht schlecht, wenn wir das tun. Aber gemeinsames Gebet geht ja über dieses Vaterunser hinaus. Und deshalb ist es ein Schritt weiter in einem Leben eines Christen, wenn er auch dieses gemeinsame Gebet entdeckt. Was ihr in meinem Namen bittet, werde ich euch geben. Es entwertet nie das persönliche Gebet, aber das gemeinsame Gebet trägt noch ein Stück weiter. Jesus will unser Freund sein. Er nennt hier diese Jünger Freunde. Einem Freund kann man alles erzählen. Und das finde ich so schön bei Jesus, dass man ihm alles erzählen kann. Es war so nett, ich habe einmal Taufeltern besucht und da war dann noch ein Mädchen von, wie alt, keine Ahnung, zwischen 4 und 6 Jahre oder so. Die Mutter betete mit ihm abends immer. Und wenn dann so ein Pfarrer zu Besuch kommt, dann darf man nochmal Guten Abend sagen oder so. Auf jeden Fall hatten sie schon gebetet und das Mädchen hatte irgendwas angestellt an diesem Tag, ich weiß nicht was. Auf jeden Fall hatte sie dann der Mutter gesagt, weißt du, Mutti, das erzählen wir aber dem lieben Gott heute Abend nicht. Das fand ich sehr nett für so ein Kind, aber bei mir ist es eigentlich genau das Gegenteil, dass Dinge, die in meinem Leben nicht stimmen, die erzähle ich Gott ganz besonders, weil ich weiß, dass er sie ordnen kann, dass er sie wegnehmen kann, dass er mir Vergebung schenkt. Und ich denke, dass auch Kinder an der Stelle hinzulernen, weil sie einfach spüren, da ist jemand, der mich liebt und mir vergibt. Die Frage ist, habe ich seine Erwählung persönlich erfahren? Eine Wahl ist erst dann gültig,
wenn derjenige als letzten Punkt Ja gesagt hat. Wenn einer gewählt wurde, wird die letzte Frage an ihn gestellt: Nehmen Sie die Wahl an? Und diese Frage, für viele schon lange beantwortet, möchte ich am Ende dieser Predigt stellen. Wenn jemand gespürt hat, dass Gott, dass Jesus ihn persönlich meint, ist die Frage: Nimmst du diese Wahl an? Wenn ja, wäre es doch schön, wenn du Ja sagst in deinem Herzen und dieses Ja auch zu einem Gebet werden lässt, um den kennenzulernen, der sich als Freund ausgibt. Und deshalb möchte ich diese Predigt mit einem Gebet schließen, indem ich Ja sage zu Jesus. Und es wäre schön, wenn jemand spürt, dieses Ja ist jetzt für ihn eine gute Möglichkeit, wenn er das in seinem Herzen wiederholt. Herr Jesus Christus, du redest persönlich zu mir. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du deinen Willen mir verdeutlichst. Ich danke dir, dass ich dir gehören darf für Zeit und Ewigkeit. Ich danke dir, dass du einen guten Plan hast für mein Leben und dass du mir vergibst, wo mein Leben dir nicht ähnlich ist. Hab Dank für deine umgestaltende Macht der Liebe. Hab Dank für dein gutes Wort, das mich weiterführt. Und hab Dank, dass ich dir gehöre für Zeit und Ewigkeit. Amen.